Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Lasst uns doch miteinander lesen gleich. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 13 bis 18. Wir haben ja die Freude, in den Sommerwochen jetzt den Thessalonicher Brief, den ersten, durchzunehmen und daraus Kraft zu schöpfen für unser Leben und unser Glaubensleben. Also, wir lesen 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zum Kommen des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wollen wir das mal zusammen sagen? So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Aber so richtig. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Amen. Nehmt Platz. Paulus erklärt den jungen Gläubigen, jung im Glauben, den jungen Thessalonichern, den zentralen Willen Gottes für ihr Leben. Ihr erinnert euch, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Ein zentraler Satz, den wir von ihm gehört und gelesen haben. Dann zeigt er an praktischen Beispielen, was das bedeutet, dass wir uns nämlich der Unzucht enthalten, dass wir Bruderliebe üben, dass wir ein stilles Leben führen sollen und dass wir arbeiten sollen. Wir haben über die Arbeitsethik gesprochen eines Christen. Also, wir sollen einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel führen in dieser Welt. Allerdings waren die Thessalonicher in manchen Glaubensfragen noch sehr unsicher. Das ist ja klar, sie waren ganz jung im Glauben und ihr wisst, eine Bibel, wie du sie hast, hatten sie nicht. Sie hatten ja nur das Alte Testament. Sie hatten schon von der Wiederkunft Jesu gehört, in den Predigten des Paulus vermutlich und auch des Timotheus und anderen, die da gedient haben, dass Jesus bald kommen und sie alle von der Erde nehmen werde und sie das Ziel ihrer Heiligung alsbald erleben werden. Und nun waren sie vermutlich etwas erschrocken. Statt dass Jesus nun wiederkommt, sind die ersten unter ihnen verstorben und sie mussten sie beerdigen. Und sie hatten eine große Frage: Was ist mit denen? Das war für die Thessalonicher eine offene Frage. Und hier hinein, Vers 13, schreibt Paulus: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Diesen Ausdruck braucht Paulus immer wieder. Zum Beispiel Römer 11, 25, 1. Korinther 10, 1, 1. Korinther 12, 1. Ähnliche Formulierungen benutzt er auch in seinen Briefen an die Philipper und auch an die Kolosser. Sein Credo in all diesen Äußerungen, in Sätzen ist: Ich möchte nicht, dass ihr unwissend seid. Und was ruft Paulus ihnen am Ende seiner Unterweisung zu? So tröstet nun einander mit diesen Worten. Er schafft einen Zusammenhang zwischen Erkenntnis und Trost. Unterweisung, Lehre, Theologie ist Trost. Sie ist nicht Theorie. Sie ist nicht abstrakt, sondern biblische Theologie hat eine seelsorgerliche Kraft. Sie ist eine seelsorgerliche Kraft für unser tägliches Leben. Paulus sagt: Ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr müsst unterrichtet sein. Ihr müsst Klarheit haben in der Lehre. Sonst könnt ihr nicht getröstet sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unwissenheit schafft Unsicherheit, Traurigkeit, Verzagtheit und lässt Menschen ohne Hoffnung zurück. Darum sagt der Herr schon durch den Propheten Hosea: Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Man kann auch sagen, aus Mangel an Theologie. So ist es auch heute in großen Teilen der Christenheit. Ich habe es jedenfalls im Laufe der Jahrzehnte meiner Gotteskindschaft immer wieder auch leider sehen und erleben müssen. Entweder sind die Kinder Gottes nicht unterwiesen oder sie verachten Lehre. Sie wollen keine Theologie und stattdessen suchen sie vor allem das Erlebnis, die Zeichen, die Wunder, das Gefühl, manchmal sogar die Ekstase. Aber sie wollen nicht die Unterweisung. Die Lehre, warum so viel Lehre? Die spaltet doch nur. Lass uns doch einfach sagen, Gott ist Liebe und das ist doch genug. Nee, Paulus sagt, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen. Manche wollen christliche Kunst, die interessieren sich, wenn sie in eine Kirche gehen, nur für die bleiverglasten Fenster und die Hochaltäre, wie sie geschnitzt sind. Manche lieben nur die Kirchenmusik, aber sie lieben nicht die Lehre. Sie lieben nicht die Wahrheit des Wortes Gottes. Aber das trägt letztlich nicht und tröstet uns nicht in Zeiten der Not. Wir brauchen, liebe Gemeinde, Substanz. Wir brauchen Erkenntnis, Wahrheit, gesunde biblische Lehre. Dann haben wir Trost. Und deshalb ist die Predigt die konkrete Unterweisung in Gottes Wort. So sollte eine Predigt verstanden werden. Eine Predigt ist keine Erzählstunde von Geschichten, sondern eine Predigt ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Die Predigt ist die konkrete Unterweisung in Gottes Wort und das soll der Mittelpunkt in unserem Gottesdienst sein. Warum? Weil wir mit Paulus nicht wollen, dass ihr in Unwissenheit bleibt wie die Heiden, die keine Hoffnung haben, weil ihr festen Trost haben sollt. Liebe Gemeinde, ihr braucht festen Trost. Und weil ihr den haben sollt, darum sind wir verpflichtet, euch das Wort der Wahrheit zu predigen. Wie Paulus im Timotheus sagt, zur Zeit und zur Unzeit. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist nie fehl am Platz. Sie ist immer richtig. Als erstes erklärt Paulus seine Leser darüber auf, dass die entschlafenen Gottes Kinder bei der Wiederkunft Jesu keinen Nachteil gegenüber den Lebenden haben. Also, liebe Thessalonier, macht euch keine Sorgen um eure Entschlafenen. Ihr seid ganz irritiert, was da passiert ist, wo wir euch doch von der Wiederkunft Jesu erzählt haben. Macht euch keine Sorgen. Er schreibt, Vers 14, wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Für uns, die wir glauben, soll klar sein, was mit den verstorbenen Gotteskindern bei der Wiederkunft Jesu geschieht. Er sagt wörtlich, Gott wird sie durch Jesus mit sich führen. Anders übersetzt, vielleicht sogar noch besser übersetzt, er wird sie mitbringen, wenn er kommt. Genauso schreibt es Paulus in Kapitel 13, damit eure Herzen gestärkt, in Kapitel 3, 1. Thessalonicher 3, 13, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen Heiligen. Paulus sagt den Thessalonichern und euch, wenn Jesus wiederkommt, kommt er nicht allein. Er kommt auch nicht nur mit den Engeln, wie die Bibel es auch bezeugt, sondern er kommt mit seinen Hallo. Ich sag es doch. Er kommt mit seinen Heiligen. Er bringt sie mit. Er führt sie mit. Das ist, was Paulus als erstes konstatiert. Wenn Jesus kommt, kommt er nicht allein. Wir lernen aus der gesamten Schrift, dass wenn wiedergeborene Menschen sterben, ihr Körper in die Erde gelegt wird. Ihr Geist aber sofort in die Herrlichkeit des Himmels eingeht. So wie es mit Christus war. Er vergleicht Christus mit den Kindern Gottes. So wie es mit Christus war, so wird es mit uns sein. Als er starb, wurde nur sein Leib ins Grab gelegt. Und sein Geist war lebendig. Sein Geist war wach, aktiv und wirksam und lebte und war nicht gestorben. Und als der Heiland auferstand, was geschah da? Vereinigte sich sein lebendiger Geist wieder mit seinem Leib. Deswegen sprechen wir von der leiblichen Auferstehung. Der jedoch wurde augenblicklich, der Leib Jesu, in einen Auferstehungsleib, in ein Ewigkeitsleib verwandelt, mit dem er auch zum Himmel fuhr. Und Paulus sagt den Thessalonichern und somit auch uns in unserem Text, so wie ihr an Christus als den Gestorbenen und den Auferstandenen glaubt, so glaubt auch, dass es mit euch in derselben Weise geschehen wird. Ihr seid gestorben und bei eurer Auferstehung kommen eure Geistseelen mit Christus vom Himmel, sodass ihr wieder mit eurem Leib vereinigt werdet. Das ist unglaublich, was wir heute hier zu fassen haben. Und ich rate euch, macht es euch gemütlich. Entspannt euch und betrachtet das Wort Gottes. Die Bibel vertritt nicht die Lehre vom Seelenschlaf und auch nicht die Lehre vom Fegefeuer, sondern sie zeigt uns, dass Leib und Seele eines wiedergeborenen Menschen voneinander getrennt werden in dem Augenblick seines Todes. Während der Leib in die Erde gelegt wird, geht die Seele unmittelbar in die Gegenwart zu Gott. Paulus spricht deshalb ganz einfach davon, er möchte aus dem Leib auswandern. So formuliert er es wörtlich. Ich möchte aus dem Leib auswandern, um daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn Christen sterben, sterben sie nicht. Komisch, ne? Hat Jesus so gesagt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er da. Wenn Christen sterben, sterben sie nicht. Sie ziehen lediglich um. Ja, hast du den Möbelwagen schon bestellt? Brauchst du nicht. Der Klimbim bleibt alles hier. Aber deine Seele, du selbst, das, was dich ausmacht, deine Persönlichkeit, dein Ich, du ziehst um. Und wenn du stirbst, stirbst du gar nicht. Christen gehen nicht vom Leben zum Tod, um dann wieder zum Leben zu gehen, sondern Christen gehen, wenn sie sterben, vom Leben zum Leben. Es gibt keinen Tod für Christen. Ja, das ist so wunderbar. Wenn du heute Nachmittag in die Ewigkeit gehen solltest, in einem einzigen Augenblick bist du bei dem Herrn daheim. Aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein, bei dem Herrn, war Paulus Wunsch. Sie verlassen bei ihrem Tod ihre irdische Hütte und ziehen um in der Herrlichkeit bei Christus zu sein. Im Philipperbrief gibt es mehrere Formulierungen dieser Art bei Paulus. Mich verlangt danach aufzubrechen. Luther sagt abzuscheiden. Das heißt aber eigentlich aufzubrechen. Er beschreibt seinen künftigen Tod, wenn er ihn denn erlebt, nicht als ein Down ins Grab und ein Hinabsinken ins Grab, sondern er beschreibt seinen Tod als Aufbruch. Jetzt geht's los! Und nicht jetzt ist zu Ende. Boah, das ist doch gewaltig. Mich verlangt danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Jesus sagt zum bußfertigen Schächer nicht, heute noch wirst du mit mir im Totenreich sein. Nein, er sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Im Totenreich, ja, das spricht Paulus hier nicht an, aber das offenbart uns die Bibel auch. Paulus spricht jetzt hier von der Auferstehung der Kinder Gottes, aber es gibt auch eine Auferstehung der Gottlosen zum ewigen Gericht. Im Totenreich weilen die Gottlosen in großer Qual und Pein, wie beispielsweise der reiche Mann, von dem uns Jesus erzählt. Wenn die Gottlosen sterben, lebt auch ihr Geist bis zu ihrem Gericht in der jenseitigen Welt weiter. Auch Gottlose leben nach ihrem Tod weiter und sterben nicht im Vollsinn des Wortes, dass sie nicht mehr da wären. Auch die Existenz der Gottlosen wird nicht ausgelöscht. Aber sie sind nicht daheim beim Herrn, sondern sie sind da drunten beim Teufel. Sie sind nicht im Himmel, sondern im Totenreich und das ist die Hölle. Es mag sein, dass jemand hier oder draußen ist am Bildschirm und sagt, jetzt redet er von der Hölle. Das ist doch nun schon alt und überholt, aber es tut mir leid. Die Bibel bleibt so, wie sie ist. Das, was vor 2000 Jahren in der Bibel stand, steht heute auch noch in der Bibel. Du kannst sie natürlich verändern und die Hölle ausradieren, aber was du da in deinem Buch an Verfälschung vornimmst, führt nicht dazu, dass die Realität der Hölle aus deinem Leben verschwindet. Und insofern ist dieser Text auch für Menschen, die nicht im Glauben an Jesus stehen, eine Herausforderung. Und ich möchte euch wirklich einladen, diesen Text ernst zu nehmen. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und die, die dem Herrn angehören, gehen zum Himmel, wenn sie sterben. Und die, dem Teufel angehören, im Unglauben und Widerspruch zu ihrem Gott und Schöpfer und Heiland leben und dabei bleiben, die gehen ins Totenreich. Da, wo der reiche Mann war, in Qual und Pein und gerufen hat, wie komme ich hier wieder raus? Das ist Ernst. Von den Verstorbenen in Christus sagt die Bibel, dass sie unvermittelt bei Christus sein werden. Der Hebräerbrief spricht davon, dass die Glaubenden zum himmlischen Jerusalem gekommen sind, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Es gibt eine Versammlung der Geister der vollendeten Gerechten im Himmel. Hebräer 12, 23. Das sind die Seelen derer, die im Herrn verstorben, aber schon in seiner Herrlichkeit sind. Elia wurde nicht in irgendeinen Zwischenzustand gebracht mit den feurigen Rossen, sondern die Bibel sagt, er fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Was wollen wir an solchen Sätzen rumdeuteln? Sie sind klar. Es gibt auffallend viele Schriftstellen, die uns zeigen, dass die Seelen der Heiligen bei ihrem Tod sofort, ohne Zwischenzustand, in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Wenn du in der Offenbarung nachliest, 6, 9 bis 11, 7, 9 bis 10, Offenbarung 9 bis 11, hier beispielhaft, und ich sah unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Christi willen, da sah er die Seelen der verfolgten Christen, dass sie hatten, und sie riefen, die schliefen nicht, sondern sie waren lebendig. Sie lebten, sie beteten und riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heilige und Wahrhaftige, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Also, liebe Gemeinde, wir lernen aus diesem ersten Punkt, wenn Jesus wiederkommt, kommt er nicht allein, sondern er kommt mit seinen Heiligen. Wörtlich, wie er in unserem Vers schreibt, Gott wird sie durch Christus mit sich führen. Nun schreibt der Apostel auch in unserem Text auch etwas ganz Klares hinsichtlich der Öffentlichkeit dieses Ereignisses. Er schreibt, dass die Entrückung sichtbar und hörbar wird für die ganze Welt, für alle Menschen. Sie wird durch zwei mächtige Signale eingeleitet. Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ihre Leibe. Manchmal wird gelehrt, dass die Entrückung ein heimliches Ereignis sei. Und die nichtgläubigen Menschen würden sich eines plötzlichen Tages wundern, warum ihre christlichen Angehörigen oder christlichen Nachbarn oder christlichen Arbeitskollegen plötzlich alle verschwunden sind. Nein, Paulus beschreibt die Entrückung anders. Sie wird für alle Menschen ein hörbares, sichtbares und ein dramatisches Ereignis sein. Jesus wiederkommt und mit seinen Heiligen und deren Leiber aus den Gräbern ruft und die noch Lebenden ruft zu ihm. Das wird ein Ereignis der Welt- und Menschheitsgeschichte sein, das alles andere bisher Dagewesene übertrumpft. Die Stimme des Erzengels wird über die ganze Erde erschallen, ja das Universum erfüllen. Ebenso wird die Posaune des Allerhöchsten den ganzen Globus erschüttern. Die Offenbarung sagt 1,7, siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter auf Erden. Mir fehlt die Fantasie, das weiter auszuschmücken und zu beschreiben. Ist auch gar nicht nötig. Die Worte, die Paulus sagt, die sind völlig genug. Sie zeigen uns, die Entrückung wird nicht irgendwo im Winkel passieren, sondern sie wird laut, hallend und schallend mit der Bewegung der Elemente so mächtig sein, dass die ganze Menschheit erschüttert sein wird. Was für ein Geschehen. Jesus kommt als Eroberer. Er kommt als Sieger. Er kommt als Herrscher auf die Erde und er gibt einen lauten Befehl. Der Tag des Herrn ist da. Wir wissen nicht genau, wie die Posaune Gottes sich äußert. Wir wissen nicht, welche Elemente Gott entfesselt, um weltweit gehört zu werden. Am Samstagmittag um 12 Uhr jede Woche ertönt in unserem Ort eine Sirene. Und wenn ich gerade am Schreibtisch sitze oder Mittagsschlaf mache, so früh eigentlich nicht, aber doch, jedes Mal zucke ich zusammen. Ich denke, was ist los? Ach, ist wieder die Sirene. Das ist harmlos. Aber wenn ihr erschreckendes Geheul bei Feuer durch die Straßen gellt oder wie in der Ukraine die Menschen durch Bombenalarm aus dem Schlaf gerissen werden, dann sieht die Sache schon völlig anders aus. Wenn der Erzengel um Millionen seiner Heerscharen den alle Welt erfüllenden Posaunenton Gottes um die Erde blasen, was wird das für ein Schock, für eine Erschütterung sein? Was bedeutet er und für wen ist er? Wir erinnern uns an Jesus, der einst vor dem Grabe des Lazarus stand und mit lauter Stimme. Jesus rief schon einmal mit lauter Stimme. Und er rief, Lazarus, komm heraus! Und der Leichnam bewegte sich. Somit lautet die befehlende Stimme aus dem Himmel, ihr Heiligen, kommt heraus, kommt aus der Erde, kommt aus dem Meer. Und so schreibt Paulus über das gewaltigste Ereignis der Menschheitsgeschichte ganz undramatisch. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Jesus kommt mit den Seelen seiner Heiligen und mit seinen himmlischen Heerscharen und ruft die toten Leiber seiner Auserwählten aus der Erde heraus und verwandelt sie in Unsterblichkeit. Und während das an den eben noch Toten geschieht, werden auch die noch lebenden Christen Christus entgegengehoben, wobei sich auch ihr Leib in einen Leib der Herrlichkeit verwandelt. Und gemeinsam werden sie in den Wolken zur Begegnung mit Jesus in die Luft aufgenommen. Die Wolken sind keine Regenwolken, sondern Gottes Wolken, in denen er seine Gegenwart und Herrlichkeit verbirgt, wie auf der Wanderung Israels durch die Wüste in der Wolkensäule. Wie am Berg Sinai, als der Allmächtige die 10 Gebote verkündigte, und wie bei der Einweihung der Stiftshütte, als sie die Herrlichkeit Gottes gleich einer Wolke das Heiligtum erfüllte. Und so wie Jesus in einer Wolke zum Himmel auffuhr, so werden wir in die Wolken der Herrlichkeit aufgenommen werden. Das habt ihr gelesen. Ja, wann wird das sein? Wann ist der Zeitpunkt? Niemand kennt den genauen Zeitpunkt. Darum seid auch ihr bereit, sagt Jesus. Der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. In Matthäus 25, 13, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Ein Satz, der mir immer rätselhaft bleiben wird, bis ich das vielleicht im Himmel erfahre. Markus 13 sagt Jesus, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater. Angesichts eines solchen Verses wundert man sich manchmal, wie genau manche Leute die Endzeit beschreiben. Darum sagt Paulus gleich im nächsten Vers, in 1. Thessalonicher 5, da wird dann der nächste Bruder, Pastor, drüber sprechen, nächste Woche vermutlich, von den Zeiten, Kapitel 5, Vers 1 bis 3, von den Zeiten und den Zeitpunkten, schreibt Paulus jetzt selbst, im Nachgang zu der Beschreibung von heute, braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, wir sollen als Gotteskinder täglich bereit sein, unabhängig davon, wie endzeitlich die Zeiten sich anfühlen oder nicht. In Matthäus 24, Markus 13 redet Jesus zwar von allerlei Zeichen der Endzeit. Auch die Apostel weisen auf Zeichen der Endzeit hin. Da ist die Rede von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Hungersnöten, von Erdbeben, von Naturkatastrophen, von Christenverfolgung und vom Aufkommen antichristlicher Menschen und Kräfte, von falschen Propheten. Ein Zeichen der Endzeit wird aber gleichermaßen auch die Verkündigung des Evangeliums für alle Völker sein. Und Paulus erzählt uns im Römerbrief, dass am Ende der Zeit es eine große Erweckung unter den Juden gibt und Israel sich bekehren wird, wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Gewaltige Dinge. Und wenn wir von David Zadok hören, auch gerade unter dem Eindruck des jetzigen Terror- und Kriegsgeschehens dort im Nahen Osten, und er uns dann mitteilt, so viele Juden, die zu Christus finden wie heute, gab es noch nie nach seiner Einschätzung. Und ich glaube das, dass sich diese Dinge weiterentwickeln und dass diese Zeichen immer stärker werden. Aber wichtig ist, diese Zeichen dürfen nicht als alarmierende Einzelereignisse verstanden werden. Jetzt ist in der Ukraine Krieg, morgen kommt Jesus. Sondern wir müssen diese Zeichen, von denen die Bibel spricht, diese Endzeitzeichen, als eine prozesshafte Entwicklung erkennen, innerhalb derer es auch Wiederholungen gibt, bis die Wiederkunft Jesu tatsächlich da ist. Was wir niemals tun sollen, ist zum Beispiel, wenn die Medien über ein Riesenereignis berichten und wir sagen dann dazu, jetzt ist es soweit, jetzt kommt Jesus. Die Entwicklung der Welt, unser richtiges Verhalten in dieser Frage sollte sein, die Entwicklung der Welt beobachten und an ihr in der Tat erkennen, wie recht die biblische Prophetie hat, aber zugleich auch hören, was Jesus sagt. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, es muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Das sagt der Herr auch. Als wir vor vielen Jahren in der Presse von dem neuen Generalsekretär der KPDSU, Michael Gorbatschow, hörten, ich war gerade in Schweden, Berne, hatte da, ich weiß nicht mehr, war das in Jönköping, glaube ich, auch eine Reihe von Predigten zu absolvieren. Das war herrlich. Und dann kamen die Nachrichten, Gorbatschow, der neue Staatschef der damaligen Sowjetunion. Und dann kamen einige Propheten auch da von der Pfingstbewegung zu mir. Und später las ich das dann auch in den Zeitschriften der Christenheit allgemein. Die ersten Fotos von ihm gingen um die Welt und die Christen erkannten sofort den großen Leberfleck an seiner oberen Stirn. Oh, riefen und schrieben gleich einige, das ist das Tier aus der Offenbarung, das das Mahlzeichen an seiner Stirn hat. Das ist er. Naja, inzwischen ist er tot. Das, was dieser Antichristus getan hat, war, dass er die Grenzen aufgemacht hatte und das Evangelium nach 70 Jahren Christenverfolgung endlich auch in die Sowjetunion kommen konnte. So können sich Christen verheddern, wenn sie nicht auf die Grundlagen und die Prinzipien der Endzeitlehre der Bibel achten, was Jesus uns im Zusammenhang sagt. Was Paulus uns also zu denken gibt, ist, die Wiederkunft Christi ist unvermittelt. Sie kann jetzt, während dieses Gottesdienstes passieren. Ohne ihren Zeitpunkt vorherzuwissen, und doch sollen wir die Entwicklungsprozesse der Welt im Auge behalten und die Zeichen der Zeit erkennen. Und nun kommt mein letzter Punkt. Ich hoffe nicht, dass er euch zu sehr aufwühlt. Da geht es um die Frage der Endgültigkeit der Wiederkunft. Paulus sagt nun in Vers 17, nachdem er den Hergang der Auferstehung, der Entrückung geschildert hat, und schreibt: Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Punkt, fertig. Das Ende ist da. Die Epoche der Zeit auf dieser Erde ist vorbei, die Ewigkeit beginnt. Die Weltgeschichte ist zu Ende und der neue Himmel und die neue Erde sind da. Christus regiert für alle Ewigkeit und wir genießen die volle Herrlichkeit des Himmels. Denn wenn die Gotteskinder alle zu ihrem Herrn entrückt werden, werden wir bei ihm sein, alle Zeit in Ewigkeit. Das ist herrlich. Das heißt, nach der Entrückung kommt nichts mehr. Nur noch, aber Lob und Dank, die Ewigkeit. Die Entrückung ist der Turning Point, der Kipppunkt aus der Zeit, die beendet wird, in die Ewigkeit. Wir werden beim Herrn sein, alle Zeit. Halleluja. Diese Klarheit erspart uns auch Spekulationen hinsichtlich eines tausendjährigen Reiches, demzufolge es nach der Entrückung auf dieser Erde immer noch weitergehen soll. Für tausend Jahre, wie gesagt wird. Aber die Rede, und da müssen wir jetzt versuchen, mal fair zu sein, die Rede von einem Reich, das tausend Jahre dauern wird, spricht die Bibel nur an einer einzigen Stelle. Nämlich in der Offenbarung 20. Und bleibt dort versiegelt. Wie viele Stellen in der Offenbarung noch nicht erklärbar sind. So auch diese Stelle. Sie bleibt versiegelt, um welchen Zeitabschnitt in der Weltgeschichte es sich definitiv handelt. Die meisten Väter der Christenheit in der Kirchen- und Gemeindegeschichte haben in ihm, also in dem sogenannten tausendjährigen Reich, das Zeitalter der Gemeinde gesehen. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das miteinander zu besprechen. Vielleicht kann ich einen kleinen Einschnitt machen. Ich empfehle euch zu diesen wunderbaren Themen und nicht nur dazu, diese biblische Dogmatik von Wayne Grudem. Das ist eine Einführung in die systematische Theologie. Diese Dogmatik durfte auch die Arche, der Arche Medienverlag mit herausgeben und ihr könnt sie euch bestellen oder vielleicht sogar schon gleich mitnehmen. Das ist natürlich ein Schenken hier. Und da ist der Grudem hat das wunderbar aufgeschlüsselt, wie sich die Sache mit dem tausendjährigen Reich verhält und wie man es sehen kann. Und er bringt die Bibel zur Geltung und wir lernen Tröstliches und Mächtiges aus. Ich habe übrigens auch, vielleicht darf ich auch mein eigenes Büchlein mal nochmal erwähnen, das Wort der Wahrheit im letzten Kapitel, da habe ich auch über diese Thematik gesprochen, die, ich habe sie, heute Morgen habe ich das nochmal gelesen, meine eigenen Sachen, die ich so hatte. Und da steht in Kapitel 6 von der ewigen Hoffnung, nie mehr verloren. Wer kann vom Glauben abfallen? Die Erlösung des Leibes. Und wenn ihr nicht so viel lesen wollt und euch das auch zu teuer ist, aber ich empfehle das jedem, dann nehmt ihr einfach den kleinen Wegert und dann lest ihr das da mal. Und das wird euch sehr, sehr trösten. Viele haben uns ja aufgrund dieser Literatur geschrieben, aber es geht nicht um uns, sondern es geht um das Wort Gottes. Die meisten Väter, da bin ich stehen geblieben, der Christenheit haben im tausendjährigen Reich das Zeitalter der Gemeinde gesehen, wie auch immer. Fakt ist, weder das Alte Testament noch Jesus noch die Apostel reden von einem tausendjährigen Reich. Sie erwähnen es mit keinem Wort. Wenn es endzeitlich von großer Bedeutung wäre, dann würden sie wohl darüber gesprochen oder geschrieben haben. Und auch hier an dieser Stelle. Haben sie aber nicht, an keiner Stelle der Bibel. Was sie aber lehren ist, beim Kommen Jesu werden alle seine Heiligen entrückt. Und dann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So lernen wir es aus diesem Text. Die These, dass die Entrückung der Christen nur für, dass die durch die Entrückung die Christen nur für eine Zeit aus dieser Welt genommen werden, um danach und dann nach 7 Jahren Christus noch ein drittes Mal auf die Erde zurückkehrt, unterstützt die Bibel nicht. Sie lehrt ein zweimaliges Kommen und nicht ein dreimaliges. Jesus kam einmal ins Fleisch nach Bethlehem und dann wieder, wenn er seine Heiligen in die Herrlichkeit des Himmels entrückt. Für Paulus ist die Auferstehung der Gläubigen die Entrückung und die Wiederkunft Christi ein und dasselbe. Im 1. Korintherbrief sagt Paulus, dass Christus als Erstling auferstehen wird. Hört mal, was er schreibt das in 1. Korinther 15 fast genauso wie hier in 1. Thessalonicher 4. 1. Korinther 15, 21 bis 25 zusammengefasst. Danach die, schreibt er, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Sie werden aufgenommen und dann danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird. Wenn die Kinder Gottes auferstehen und zu Christus hin entrückt werden, dann so wörtlich ist das Ende da. Danach meldet Christus seinem Vater, die Mission ist erfüllt. Der Erlösungsplan ist ausgeführt. Alles ist vollzogen. Das Ende ist da. Und er legt alles seinem Vater zu Füßen. Das ist unsere Freude, liebe Gemeinde. Das ist unser Trost. Wenn Christus kommt und seine Auserwählten zum Himmel entrückt, dann ist das Ende da. Dann ist die Zeitgeschichte vorbei. Dann sind wir alle Zeit beim Herrn. Zusammengefasst zum Schluss. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er mit den Seelen seiner Heiligen, die in ihrem Tode im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende zu ihm emporgegangen sind und ruft sie aus der Erde, den Gräbern und dem Meer und wo überall sie sein mögen. Er ruft sie heraus. Er gibt ihnen ihren Leib zurück. Aber gleichzeitig wird er verwandelt in einen himmlischen Leib, der ewig besteht. Während das an den Entschlafenen geschieht, werden die dann noch Lebenden ebenfalls verwandelt und mit den Entschlafenen gemeinsam zurück in die Herrlichkeit gehoben. Und dann werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Halleluja. Also das ist ja... Nur wenn es in eurem Herzen ist. Wir wollen dem Herrn loben und wirklich Dank sein. Das muss man sich wirklich, also nicht auf der Zunge, sondern auf dem Herzen zergehen lassen. Stell dir das mal vor, was du für eine Zukunft hast, Bruder. Einige sitzen hier wie so ein bisschen verhärmt so. Strahl doch mal. Ich will nicht sagen, strahl doch mal. Ich weiß, über diese Dinge, wenn sie so einem so direkt zugesprochen werden, das ist für viele neu. Aber das ist die Hoffnung. Und Paulus sagt in unserem Text, ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit bleibt. Dass ihr traurig seid, wie die, die keine Hoffnung haben. Du hast Hoffnung, wenn du heute deine Augen schließt, bist du beim Herrn. Deine zerbrochene, elende Hütte, da bemühen wir uns noch, sie irgendwo hier auf dem Ohlsdorfer Friedhof noch zu platzieren. Mach dir keine Sorgen, wir kümmern uns darum. Ja. Aber du selbst, du bist ausgezogen. Der Einwohner deines Leibes ist weg bei Jesus. Sofort, ohne Zwischenzustand, ohne Fegefeuer. Wirklich, ohne Seelenschlaf, bei Jesus. Und dann kommt die Entrückung und Jesus kommt wieder. Mit den Seelen der Heiligen. Jetzt wiederhole ich mich. Aber ich könnte mich noch 10-mal wiederholen. Es ist zu herrlich. Ich habe geweint, als ich mich vorbereitet habe. Es hat meine Seele so erquickt. Und deswegen sagt der Apostel, 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Das möchte ich, ihr Lieben. Trösten wir uns. Spekuliert nicht, werdet nicht Endzeitspezialisten. Versucht nicht, Zeitpunkte herauszufinden. Fragt nicht, kommt Jesus vor der Trübsal oder nach der Trübsal. Wir haben es gehört, er kommt, wenn wir es nicht meinen. Darum tut, was die Bibel sagt, tröstet euch untereinander. Mit den Worten, dann werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So lange strebt der Heiligung nach. Hört ihr? Vor dem Hintergrund dieser herrlichen Zukunft jagt der Heiligung nach, strebt nach einem Gott wohlgefälligen Leben, meidet die Unzucht, liebt die Brüder, führt ein stilles Leben, arbeitet mit euren eigenen Händen, seid fröhlich in Hoffnung, und freut euch auf den Tag der Wiederkunft Jesu und sprecht in eurem Herzen immer wieder die Schlussworte der Bibel. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und alles Volk sagt Amen. Halleluja. Amen. Komm, ich soll noch beten. Ich mache das. Wir stehen auf miteinander und beten noch. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns nicht im Unwissen gelassen hast. Dass wir traurig sein müssten wie die, die keine Hoffnung haben, sondern du hast uns unterwiesen in all den wichtigen Dingen. Du hast uns unterrichtet bezüglich deines herrlichen Heils- und Erlösungsplanes. Und bezüglich der Hoffnung, die wir als Christen über unser Ableben hinaus haben. Ich möchte dich herzlich bitten, rüttle doch die Menschen wach, die so etwas das erste Mal gehört haben oder alles schon wieder vergessen haben, die nicht glauben. Zeig ihnen, dass sie keine Hoffnung haben ohne Jesus Christus. Und uns, die wir dich lieben, die du uns auserwählt hast vor Grundlegung der Welt, ohne unser Zutun und Wirken. Herr, ich bitte dich, schenk mir und meinen lieben Geschwistern eine tiefe Sehnsucht nach deiner Wiederkunft. Dass ich auch lieber außerhalb des Leibes sein möchte, um daheim zu sein bei dem Herrn. Ich bitte dich, Herr, schenk es mir und uns allen, dass wir ein ehrliches und aufrichtiges Leben der Nachfolge führen, dass wir nach Heiligung streben, damit wir so werden wie Jesus und dass wir bereit sind, den Tag deiner Wiederkunft zu erleben. Danke, dass wir uns trösten dürfen mit diesem Segen. Amen.